Hier ist Radio Ginseng. Hier ist Finsterwalde. Hier ist das Studio F.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Es begrüßt Sie Renate Engel aus dem Studio F. Und ich habe mir ja vorgenommen, für Sie immer besondere Menschen in das Studio einzuladen. Und mein Gast heute ist
André Engel.
Welch Zufall, die Namensgleichheit. Sie brauchen nicht lange raten. Wir kennen uns seit 39 Jahren. André, unser jüngerer Sohn, hat uns auf die Idee gebracht, hier könnten wir doch mal etwas Gemeinsames machen. Nicht, dass er das vorgeschlagen hätte, sondern die Idee ist mir gekommen. Ich bin aktiver Zuhörer seines wöchentlichen Podcasts und habe da auch das Glück, mir Ideen von ihm stehlen zu können und auch den Umgang mit Interviewpartnern zu lernen. Und deshalb finde ich es ganz wertvoll, dass er heute hier ist. André, sag doch mal bitte etwas zu deinem Podcast-Hintergrund. Warum machst du das? Wo machst du das? Lege einfach los. Wir freuen uns.
Ja, was habe ich gemacht? Ich habe damals inzwischen 4 Jahren, es war während der Corona-Zeit, als wir alle etwas mehr Zeit hatten, weil man so alltagsmäßig nicht mehr ganz so eingespannt war, habe ich mir gedacht, mir fehlt eine bestimmte Sendung in der Podcast-Landschaft. Das war ja damals schon sehr, sehr groß mit den Podcasts. Und da ich bis dahin mein Geld verdient habe im Schwimmsport als Schwimmtrainer und hat mir eine Plattform gefehlt, die eine Möglichkeit zum Austausch und zur Anregung gibt und bietet. Also habe ich mich irgendwann hingesetzt und die Idee entwickelt und dann vergingen einige Monate und Jahre. Also die schwelte tatsächlich eine Weile schon vorher, bis sie dann 2020, glaube ich, ins Leben gerufen wurde. Und dann erblickte der Swimcast das Licht der Welt. Ein Podcast, wie der Name schon sagt, der sich ausschließlich mit dem deutschen Schwimmsport beschäftigt. Und der hat angefangen, dass ich viel aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Trainerleben berichtet habe und berichten wollte. Nicht nur von Erfolgen, sondern auch vom Scheitern, weil ich finde, dass man da sehr wenig drüber redet, obwohl man da am meisten draus lernt. Und hat sich dann jetzt in den vergangenen Jahren und über die letzten knapp 150 Episoden dahin entwickelt, dass ich mich mehr als Berichterstatter begreife, unter anderem auch deshalb, weil ich selber nicht mehr am Beckenrand stehe als Trainer. So habe das dann irgendwann beiseite getan, aber wollte dem Schwimmsport weiterhin eine Bühne geben und vor allen Dingen den Aktiven, die daran teilnehmen. Und da entstehen dann auch immer wieder diese Interviewsituationen und diese Interviewgespräche, weil ja letztendlich die Teilnehmer und die Schwimmenden diejenigen sind, die die spannenden Geschichten zu erzählen haben. Mhm.
Sag uns doch mal bitte deine festen Eckpunkte in deinem Podcast.
Genau, der Podcast, wichtig fand ich damals, als ich angefangen habe, weil ich das ja auch alleine mache, dass ich mich nicht hinsetze und einfach nur drauf los erzähle, weil dann ist die Geschichte relativ schnell auserzählt. Zumal ich das auch auf einer wöchentlichen Basis mache und da ist es wichtig, so bestimmte Rahmenpunkte und Eckpunkte zu haben. Das fing damals an, dass für mich ein wichtiger Bestandteil war, ein Informationsmedium zu sein. Also habe ich relativ schnell, auch weil ich aus dem Studium komme und aus meiner eigenen Forschung, die ich gemacht habe im Schwimmbereich, habe ich die Wissenschaft der Woche immer schon mit drin gehabt, wo wir uns also ein wissenschaftliches Paper hernehmen, mal mit amüsanteren Themen. Also haben wir zum Beispiel mal Studien gefunden, wo es darum ging, welchen Einfluss hat das eigentlich, wenn sich die Schwimmer vor dem Wettkampf rasieren. Alle Haare entfernen, alle Körperhaare gegenüber, wenn sie das nicht tun, so wo man das denn merkt oder misst. Oder dann haben wir auch Studien vorgestellt, wo es darum ging, was passiert denn eigentlich, wenn wir die Dichte des Wassers erhöhen und das so ein bisschen mehr Gelee-artig machen? Werden die Sportlerinnen und Sportler dann schneller oder werden sie langsamer? Was passiert denn da? Oder auch etwas ernstere Sachen. Aber das Ganze über so einen Unterhaltungsaspekt, dort eine Wissensvermittlung bereitzustellen. Dann aus meiner eigenen Erfahrung, da gab es dann die Aufgabe der Woche, um das Training ein bisschen aufzulockern, um also den zuhörenden Trainerinnen und Trainern vielleicht Ideen und Anregungen zu geben. Interviews spielen jetzt auch viel eine Rolle, wie gesagt, und dann beschäftigen wir uns mit der Nachrichtenlage, also was ist so an Neuigkeiten, an Nachrichten passiert in der vergangenen Woche. Und diese Aufgabe der Woche, wo ich aus meinem eigenen Trainerleben berichtet habe, die hat sich jetzt gewandelt und da werfen wir immer regel jetzt einen Blick auf die Wettkampf-Highlights des vergangenen Wochenendes, weil ich da ein bisschen mehr den Weg haben möchte. So beim Fußball oder beim Basketball, beim Handball gibt es immer einen Spieltag, wo es danach hunderte Medien gibt, die diesen Spieltag aufbereiten und Tore auseinander diskutieren und Aufstellungen und alles Mögliche. Und auch im Schwimmen haben wir jedes Wochenende Wettkämpfe. Das ist dann etwas komplexer, weil natürlich mehr Individualsport ist. Aber auch dort passieren jedes Wochenende Highlights und besondere Dinge und besondere Ereignisse, die mehr hervorzuheben und dort eine Bühne zu geben.
Beschreibe doch mal bitte, wie sieht dein Moderationsplatz aus, wenn du deine Sendung aufnimmst?
Gar nicht so was wahnsinnig Besonderes. Da steht ein Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch steht mein Laptop. Dann habe ich mir jetzt vor einer Weile habe ich mir noch einen zweiten Monitor besorgt, um besser arbeiten zu können. Das ist dann etwas größer von der Fläche. Davor steht das Mikrofon. Dann habe ich Kopfhörer eingestöpselt. Und auf dem großen Bildschirm ist es eine PowerPoint inzwischen geworden. Das hatte ich mal angefangen mit Notizzetteln, wirklich handschriftlich geschrieben. Inzwischen ist es eine PowerPoint-Folie, wo dann die Eckpunkte sind und dann kann man dort eintragen und durcheinander mischen. Das ist etwas praktischer und fluider, also kann man mehr hin und her schieben, die Textbausteine. Genau, und dann geht's los. Dann gehe ich das meistens vorher nochmal durch vor der Aufnahme, was ich da über die vergangene Woche dann zusammengetragen und aufgeschrieben habe. Gucke ich mir das vorher nochmal an, wie so der grobe Sendungsverlauf und die Geschichte ist, die ich dort vielleicht erzählen möchte. Und dann erzähle ich ins Mikrofon.
Ich finde es immer sehr, manchmal erheiternd, aber auf alle Fälle sehr natürlich, dass du in deinen Moderationen manchmal sagst, oh, das weiß ich jetzt gar nicht, da muss ich schnell nachgucken. Also ich dachte, du hast dort jetzt so zig Protokolle liegen, in denen du nachguckst, was war denn wann. Aber natürlich, die Technik nutzend, guckst du dann schneller in der Technik nach, als dass du in Unterlagen unterwegs bist. Wie bereitest du dich denn auf eine Sendung vor?
Die Vorbereitung sieht in der Regel so aus, dass ich mich irgendwann am Wochenende, Samstag oder Sonntag, mir die anderthalb Stunden Zeit nehme und die Wissenschaft aufbereite, dann in den verschiedenen Nachrichtenseiten nachforsche, was vielleicht so passiert ist auf Weltschwimmverbandsebene oder auch auf DSV-Ebene, welche Veränderungen es gibt, viel Recherche in Internetseiten, also doch, dass man dort deutlich tiefer in Untermenüs einsteigt, sowas wie offene Stellen, die ausgeschrieben sind oder Personalwechsel, die stattgefunden haben. Und dann so ab Montag oder ab Sonntagnachmittag tröpfeln so nach und nach online auf der Seite vom Deutschen Schwimmverband die Wettkampfprotokolle ein. Und dann ist es tatsächlich ganz stumpfe Handarbeit, die Protokolle, die Ergebnisseiten durchzublättern, sich anzugucken. Über die Zeit kennt man so Namen und Vereine und weiß, wo man vielleicht mehr hingehen muss. Aber dort sich Ideen zu holen und zu prüfen, was ist denn passiert am Wochenende. Und dann dort tiefer auch vielleicht in Wettkampfprotokolle vielleicht den einen oder anderen mal anschreiben, wieso die Geschichte dazu ist, mit den Trainern den Kontakt aufnehmen, fragen vielleicht, wie die das bewerten, wie deren Einschätzung ist und dort Hintergrundinformationen ranzuschaffen. Dann gibt es Notizen und dann wird das Ganze irgendwann im Laufe Montag bis Mittwoch in Form gegossen und am Donnerstag ist in der Regel die Aufnahme, Donnerstagnachmittag. Es dauert so anderthalb Stunden, Pi mal Daumen. Damit dann so ungefähr eine Stunde Sendung rauskommt, dann abmischen, Episodenbild erstellen, Inhaltsangabe machen, das Ganze hochladen. Das sind dann in der Summe sicherlich so drei Stunden, die rein für die Aufnahme und das Veröffentlichen mit dran stecken.
Seit einiger Zeit freue ich mich wirklich immer, wenn das Wochenende rankommt, weil ich dann von dir die Info bekomme, ey, hallo, so wie alle anderen, ihr könnt jetzt meinen Podcast wieder hören und dann weiß ich, ach, jetzt kommen Informationen, da kommen Hintergrundberichte, aber es kommt auch die große Empathie zum Ausdruck, die du für alle Kämpfenden im und am Beckenrand, also im Wasser und am Beckenrand hast. Und was ich so toll finde, du bewertest nicht die Leistung an sich, sondern hebst den Sportler mit seiner Leistung hervor, weil wir wissen beide, auch der Letzte hat gekämpft, es geht keiner ins Wasser, um irgendwann mal anzupaddeln, sondern alle kämpfen und jeder spürt in deinen Berichten auch, dass du mit dem Herzen dabei bist. Und wir haben ja beide viel Zeit gemeinsam am Beckenrand verbracht und im Becken auch. Ich finde es auch sehr schön die Wissenschaft der Woche für mich jetzt als Laie. Ich bin ein Stückchen raus aus der Nummer, aber als Laie Informationen zu bekommen, was tut ein Sportler, damit er überhaupt zu dieser Leistung kommt, beziehungsweise ihr lieben jungen Sportler, die ihr da mich hört, vielleicht denkt ihr mal darüber nach. Also für mich ist das eine Wahnsinnswissensvermittlung, die Spaß macht zu hören. Du hast immer tolle Interviewpartner, also Weltmeister hast du am Telefon sage ich jetzt, du kannst uns das gleich sagen, wie das abläuft. Du hast Trainer am Mikrofon. Wie kommst du zu diesen Kontakten?
War selber jahrelang aktiver Schwimmer und bin dann an den Beckenrand gewechselt, habe das dort auch auf Leistungsniveau gemacht und hauptberuflich. Das ist eben genau diese Empathie, wo ich auch tatsächlich die Stärke sehe, dass dort drinstecke und weiß, wie viel Arbeit, wie viel Einsatz damit drinsteckt, wie viel Leidenschaft. Was mir vor allen Dingen auch mit wichtig ist, klar, in der Wissenschaft der Woche reden wir ganz viel darüber, wie viel gearbeitet wird, an welchen Details auch zum Teil gearbeitet wird und wie kleinteilig das ist. Auch wenn man mit den Schwimmerinnen und Schwimmern redet, dann kommt dort ganz viel raus, wie kleinschrittig das ist, um so eine wirkliche Top-Top-Leistung zu erbringen und da wie wenig oder gar nichts dort dem Zufall überlassen bleibt. Und das ist richtig detailverliebte Arbeit, die da drin steckt. Und das Ganze nach außen zu transportieren, weil darüber so wenig bekannt ist und was mir auch wichtig ist, darzulegen, dieser Schwimmsport wird ja häufig als sehr arbeitsintensiv beschrieben, als sehr trainingsintensiv. Ne? Die gehen ja, und so ist es, das muss man auch machen, um da international mitzuhalten, auch bei den 15-Jährigen schon. Die gehen vor der Schule ins Wasser 2 oder 3 Mal die Woche, gehen dann in die Schule, gehen danach zum Landtraining 1 Stunde, gehen dann nochmal 2 Stunden schwimmen, kommen abends nach Hause, machen noch Hausaufgaben, Abendessen und dann geht's ins Bett, weil am nächsten Tag das wieder losgeht und der Körper ja auch wieder bereit sein muss, dem Training standzuhalten und die Trainingsreize zu verarbeiten. Und das wird ganz häufig so sehr negativ beschrieben mit, es ist ja immer bloß Arbeit und man hat ja gar keine Freizeit und gar keine Zeit mit Freunden. Was machst du dort eigentlich? Ist die meistgestellte Frage, glaube ich, die kriegen. Und was viele aber vergessen an der Stelle, ist tatsächlich, als Schwimmer oder als Schwimmerin, wenn du in dieser Trainingsgruppe bist und in diesem System, hast du eigentlich das beste System der Welt. Du bist den ganzen Tag mit deinen Freunden unterwegs und machst genau das gleiche Ziel. Du gehst nicht morgens um 5 oder um 6 in eine anonyme Gruppe, wie im Fitnessstudio vielleicht, wo jeder seins macht, sondern du bist dort mit 10 anderen Gleichgesinnten, die alle das gleiche Ziel verfolgen, bist mit denen im Trainingslager unterwegs, 1, 2, 3 Wochen, mehrmals im Jahr, in der Höhe, in der Sonne, im Freibad. Die haben eine Heidengaudi, eine Riesenzeit erleben die dort. Die fahren zu Wettkämpfen. Mein Lieblingsbeispiel ist, das war 2022, müsste das inzwischen gewesen sein, oder 22 war das, glaube ich, war das aus Chemnitz, war Julia Ackermann. Ich war 15 zu dem Zeitpunkt, Jahr 2007. Und die war im Sommer irgendwo in Rumänien unterwegs, bei den Jugendeuropameisterschaften, meine ich. Ist dann in den Sommerurlaub geflogen, war da mit ihrer Familie im Sommerurlaub, ist aus dem Urlaub wiedergekommen und hatte sich dann noch für die Junioren-Weltmeisterschaften im Freiwasser qualifiziert. Und die haben auf den die haben irgendwo in der Karibik haben die stattgefunden. Und dann sind die da mit dem Nationalteam in die Karibik geflogen und sind dort Freiwasser-WM geschwommen. Ich glaube, hat eine Woche gedauert oder so, waren die dort vor Ort. Dann war die noch im Trainingslager irgendwo in Spanien. Dann sind die mal in Ägypten im Trainingslager. Dann haben sie noch irgendeinen anderen Auswärtswettkampf. Und jetzt, wenn mir jemand mit 14 gesagt hätte, ey, pass auf, wenn du dir richtig Mühe gibst und hier all in gehst und dich richtig anstrengst, dann so, sieht so nächstes Jahr dein Jahr aus. Du kannst dahin fliegen, du kannst dahin fliegen, du hast eine tolle Zeit mit allen Menschen, die du magst. Dann wäre ich da Feuer und Flamme gewesen, also wäre ich da all in gewesen. Und das ist die Stelle, die viel zu kurz kommt. Die haben da richtig Spaß bei, die haben da richtig Laune dran und verbringen quasi ihre ganze Jugend nur in ihrem Freundeskreis, haben immer was zu tun, verfolgen das gleiche Ziel. Das macht richtig Spaß, auch da dabei zu sein. Und über diese Verbindung, dass ich das selber so nachvollziehen kann, um auf die Frage mit zurückzukommen, bekommt man auch einen anderen Zugang zu den Trainern und zu den Sportlern. Man kann da anders fragen, als wenn das jetzt die Lokalreporter haben auch noch häufig einen Zugang dazu, aber so die überregionalen Medien, wenn das jetzt öffentlichkeitswirksamer geht, wie das vielleicht nach so einer WM ist mit den erfolgreichen Sportlern, dann merkt man schon auch häufiger, dass das auf einer oberflächlichen Ebene bleibt und gar nicht so viel tiefer. Und ich möchte auch ein bisschen mehr mit in die Tiefe gehen damit. Und ich glaube, da freuen sich auch die betreffenden Personen drüber, dass sie dort wirklich aus ihrem Leben mal erzählen können, auch was tiefer erzählen können und nicht, Jakob Heidmann beschrieb das mal so schön, na, ich muss jetzt nicht dem Reporter von der Süddeutschen das achte Mal erklären, wie die Lagenreihenfolge ist, in welcher Reihenfolge dort die Schwimmarten gemacht werden, sondern ich kann reingehen in den Trainingsprozess, wie viele Delfin-Kicks mache ich nach der Wende, wie viele Züge, wann atme ich, worauf achten wir im Training. Und es ist natürlich auch ein Credit, den man sich da so ein bisschen aufgebaut hat über die Jahre. Also ich bin selber bei den Veranstaltungen auch mit vor Ort, bei deutschen Meisterschaften, bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Ich war beim Weltcup jetzt in Berlin mit vor Ort. Das sehen die Trainerinnen und Trainer, sehen die Sportlerinnen und Sportler, dass dort jemand dabei ist, der auch mit Herzblut da ist. Man klatscht sich mal ab, man spricht auch mal hinter den Kulissen, liest natürlich auch viel aus den Gesichtern, ob das jetzt gut oder schlecht war. Und dann kennt man sich und hat einen etwas leichteren Zugang als vielleicht andere Medien das haben. Und das ist dann schön, dass das auch rüberkommt in der Interviewsituation.
Das spürt man auch in all deinen Interviews, dass die Befragten wirklich aus dem Nähkästchen plaudern und nicht etwas abspulen, was jetzt erwartet wird. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt bei André zwei Zahlen gehört. 2022 war das Jahr, 2007. Also André hat da als Reporter immer die Jahrgänge im Kopf. Julia Ackermann, Jahrgang 2007, also war sie 2022 15, sodass das alles geklappt hat. Das muss man einfach in der Phase auch haben, wenn man darüber berichtet, weil man dann die Ergebnisse ja auch einordnen kann. Du lehnst dich in deinen Kommentaren manchmal auch ganz schön aus dem Fenster, wenn du Kritik übst. Nicht an den Sportlern, an ihrer Leistung, das muss ich nochmal sagen, aber zum Beispiel auch am DSV oder stellst manche Dinge in Frage, die da so gemacht werden. Gibt es da Reaktionen von offizieller Seite und wie gehst du da vielleicht damit um?
Manchmal gibt es Reaktionen, das ist schon richtig. Ich versuche darauf zu achten, dass ich dort die Meinungen auch begründen kann und dass ich sie auch selber begründe, wenn ich sie dort abgebe. Es ist nicht alles Sonnenschein. So, ich versuche da schon viel Wohlwollen und viel positiv zu sein in der Berichterstattung, weil es gibt genug Streit, gerade auch noch vor einigen Jahren. Es wird etwas besser, aber vor einigen Jahren gab es auch viel Streit hinter den Kulissen und viel Negatives. Da muss man nicht noch extra draufhauen, auch wenn man die Sportlerergebnisse betrachtet, wenn sie dort im Becken unterwegs sind. Es gibt immer irgendwas Gutes. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass vieles im DSV oder auch im Schwimmen allgemein nicht gut ist und nicht gut läuft und meiner bescheidenen Meinung nach, anders gemacht werden sollte. Ich weiß auch, das ist nicht so einfach und man steckt da nicht in der Situation drin. Also es gibt vieles, wo ich denke, so in der Berichterstattung oder in der Aufbereitung, in der Vermarktung könnte man vieles besser machen, um das Schwimmen in ein besseres Licht zu rücken. Das ist leichter gesagt als getan und dennoch halte ich das für wichtig, die Sachen anzusprechen. Manchmal gibt es dann negative Reaktionen, okay, damit muss man leben und umgehen können, wenn man Kritik äußert, dass das nicht allen gefällt. Das ist so, aber bisher ist das auch alles auf einer sachlichen Ebene geblieben, also es ist nie persönlich geworden, ich mache es ja auch nicht persönlich, dann kann ich schon damit umgehen oder man spricht sich wirklich hinter den Kulissen nochmal aus und setzt sich hin und kriegt nochmal eine andere Information, die vorher nicht da war, warum XY so ist, wie es ist und warum es nicht anders sein kann. Ja, das passiert, aber gut, es gibt auch viel positives Feedback.
Gibt es eine direkte Zusammenarbeit mit Partnern, mit dem DSV oder mit Trainingsstützpunkten oder mit Menschen, die deinen Podcast unterstützen?
Ich habe das große Glück gehabt, im letzten Jahr einen Unterstützer, einen Supporter, einen Sponsor zu gewinnen. Das ist die Speedo-Marke, sehr bekannt aus dem Schwimmsport, die diese Plattform unterstützen und mir ihre Unterstützung auch gegeben haben. Das ehrt mich sehr und das freut mich sehr, weil es auch eine Wertschätzung ist dessen, was ich dort tue. Auf der anderen Seite halte ich mich schon relativ bewusst davon fern, von so Zusammenarbeiten, weil ich A, nicht möchte, dass man als Marketinginstrument benutzt wird. Also die Gefahr besteht natürlich immer, wenn man da sehr wirklich über eine Zusammenarbeit spricht und nicht über einen Dialog oder über einen Austausch, über einen Meinungsaustausch. Das möchte ich nicht. Und mit anderen Medien, es gibt ja noch andere Medien, Swim zum Beispiel als Zeitschrift oder die Swim Sport News, die das machen. Es gab auch noch andere Schwimmpodcasts, die versucht haben, den Fuß in diese Welt zu setzen. Bewusst habe ich mich dagegen entschieden, tatsächlich, weil ich glaube, eine Vielfalt der Berichterstatter ist viel zielführender, als dass man nur eine Stimme hat, mit der alle sprechen.
Wenn wir beide uns in der Schwimmhalle jetzt begegnen würden und ich dich nicht kenne und sage, oh, Sie stehen hier mit einem T-Shirt da, Sie sind Trainer, was würden Sie mir denn sagen, worauf sollte ich beim Schwimmen achten, dass es für mich gesund ist?
Schwimmen grundsätzlich ist erstmal eine sehr gesunde Sportart, aus vielerlei Gründen. Zum einen, weil man im Wasser ist und wenig äußere Einflüsse auf den Körper hat, also im Vergleich zum Volleyball zum Beispiel oder zum Hallenfußball. Man kann nicht gegen eine Wand laufen, es kann einen kein Gegner umschubsen, man kann nicht auf den Ball treten und umknicken. Das ist generell eine sehr, sehr verletzungsarme Sportart. Also jeder, der schwimmt, tut erstmal was Gutes und hat ein sehr niedriges Risiko, irgendwelchen körperlichen Schaden davon zu nehmen, das zuallererst festzuhalten. Als zweites, worauf sollte man achten, dass man, also das, was häufig vielleicht da ist, ist, dass man beim Brustschwimmen so den Kopf oben aus dem Wasser hat, was auf die Dauer im Nacken ein bisschen wehtut. Da würde ich immer gucken, dass man den Kopf ein bisschen runternimmt, in Verlängerung der Wirbelsäule nicht so angespannt ist, oben im Nackenbereich. Und ansonsten kann man dort eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Also es wird jetzt, glaube ich, keiner auf die Idee kommen und sich die Schwimmerschulter antrainieren. Dafür müssen es schon viele, viele Jahre mit tausenden Kilometern sein. Nicht mal hunderte, sondern wirklich mit tausenden Kilometern sein. Wir reden im Spitzensport tatsächlich von so Pi mal Daumen 3.000 bis 4.000 Kilometer im Jahr. Und das dann über mehrere Jahre führt zu so Schulterbeschwerden. Ich glaube, davon sind wir alle sehr, sehr weit entfernt.
Ist es denn einfach, Interviewpartner zu finden?
Inzwischen ist es einfach her. Also am Anfang war das wirklich sehr schwer. Klar, dich kennt dann auch keiner. Also in diesem wirklichen Hochlevel-Bereich international war ich weder als Trainer noch als Sportler wirklich vertreten. Und dann steht man schon als kleiner Unbekannter irgendwie da und ist sehr auf die Kommunikationsfähigkeit und auf den guten Willen von einzelnen Aktiven angewiesen. Dann ist es natürlich schön, wenn man ein, zwei, dreimal die Barriere durchbrochen hat, dann kann man verweisen, dann haben auch Neulinge oder Neue, die dich nicht kennen, die Möglichkeit, eine Arbeitsprobe quasi zu hören. Und dann erarbeitet man sich das so über die Zeit, auch das, was ich gesagt hatte, durch die Anwesenheit am Beckenrand, durch die Anwesenheit bei den ganzen Wettkämpfen, kennt man und wird ein Gesicht. Wie so eine Kontaktaufnahme dann wirklich abläuft, ist sehr unterschiedlich. In der Regel passiert das tatsächlich über die Social-Media-Profile von den Athleten und Athletinnen, dass man sie dort anschreibt und sagt, ey, ich habe gesehen, letztes Wochenende war dies jenes, war ja total super und toll, hast du Lust, dass wir mal drüber sprechen? Oder du warst ja die letzten Wochen viel unterwegs, da hatte ich auch Anfang letzten Jahres Maja Werner da war sie 17 noch und die war ein Wochenende, ich glaube, die war auf Lehrgang in Saarbrücken für eine Woche, ist dann nach Rotterdam gefahren zum Wettkampf, ist dann zurück nach Heidelberg gefahren, um Schule zu machen und ist dann weiter nach Wuppertal gefahren zu Meisterschaften. Und das ist ja schon belastend für so eine junge Sportlerin und das muss ja irgendwie auch organisiert werden. Und dann sage ich, ey, wollen wir uns darüber mal unterhalten, weil auch ist ja spannend zu erleben, wie machst du das? Na, und die sagte dann auch, ja, hier, ich habe mal reingehört in die alten, können wir gerne machen in deine alten Interviews. Und das ist dann natürlich auch schön, wenn jemand dort reinhört und sagt, finde ich gut, was du machst. Ich möchte da gerne Teil davon sein. Und dann schreibt man hin und her, so versucht einen Termin zu finden. Das ist manchmal schwierig, weil natürlich die Sportler machen das in Vollzeit. Das muss auch klar sein. Haben in der Regel Zeit, wenn man selber keine Zeit hat. Also entweder so mittags zwischen 10 und 13 Uhr, wenn gerade kein Training ist. Oder wie sich eingebürgert hat, häufig Mittwochnachmittag tatsächlich, weil die meisten da trainingsfrei haben. Und dann trifft man sich nachmittags online. Dann gibt es den Link, dann machen wir das über eine Online-Plattform, wo wir uns beide sehen als Gesprächspartner und zeichnen dann die Tonspur auf und dann plaudert man ein bisschen übers Schwimmen.
Beim Interview bekommen deine Interviewpartner von dir einen roten Faden oder lasst ihr euch einfach auf den Verlauf des Interviews ein?
In der Regel ist der rote Faden vorgegeben. Einfach dadurch, dass sie entweder frisch von einem Wettkampf kommen und wir darüber auch sprechen wollen, wie sie das bewerten, wie sie das finden, wo sie noch besser werden können oder so generell einfach über den Wettkampf als solches. Es gibt auch ganz klar themenzentrierte Gespräche. hatte ich einige Wissenschaftler schon, den Professor Arne Güllich da, wo wir eine Stunde über Nachwuchssport geredet haben und über Talentfindung zum Beispiel oder auch mit Trainern oder Sportlern, wo wir über deren Karriere sprechen, über deren Arbeitsphilosophie. Die Bundestrainer Jugend Junioren hatte ich mal da, wo dann auch klar ist, ey, wir müssen mal vielleicht drüber reden, wie kann man mit euch in Kontakt treten und so. Und da ist vorher der rote Faden, ist schon vorgegeben, ist schon klar, den nenne ich dann schon.
Wenn ich deinen Podcast höre, also als ich angefangen habe, ihn zu hören, dachte ich, oh, 70 Minuten, 65, ganz selten mal nur 50 Minuten. Wie wird er das denn machen? Und wenn ich dann beim Hören dabei bin, habe ich so das Gefühl, so jetzt war eine lange Redezeit. Du redest ja auch nicht unbedingt langsam, da muss man immer gut dabei bleiben. Man kann auch mal was nicht hören und steigt dann wieder ein. Das ist auch möglich. Jedenfalls nach einer Redezeit denke ich immer so, und jetzt kommt Musik. Nein, bei André im Podcast kommt keine Musik, sondern es geht einfach mit Informationen weiter. Aber du hast hier ein paar Jingles aufgebaut. Sag mal so bitte, was sind denn immer so deine Abschnitte? Wie leitest du die ein? Mit welchen Worten vielleicht?
Ich glaube, ehrlich gesagt, ich benutze immer die gleichen Worte. Manchmal versuche ich so Überleitungen zu schaffen. In der Regel, glaube ich, schlecht, mehr schlecht als recht. So, das sind dann sehr zwungene Sachen. Aber egal, das ist der humoristische Aspekt dabei. Im Prinzip sind es immer die gleichen Sektionen, die ich ja versuche abzuarbeiten. Es geht los mit den News der Woche. Dann ist so ein kleiner Nachrichtenklingelton dort vorne weg, um das auch mal zu trennen, um vielleicht dem Hörer oder der Hörerin wenigstens eine kurze Pause von meiner Stimme zu geben. Dann kommen die Wettkampf-Highlights. Da wird etwas emotionaler von der Musik, etwas dramatischer, dramaturgischer. Dann ehren wir immer noch das Wettkampf-Highlight der Woche. Dort wird es auch etwas mehr Fanfare und etwas ehrenvoller, möchte ich sagen. Und dann am Ende kommt die Wissenschaft der Woche. Dort ist ein Jingle, das hat mehr so einen Science-Fiction-Hintergrund, möchte ich sagen. Wie man das in so einem Science-Fiction-Film vielleicht erwarten würde. Dann am Ende gibt es das Outro-Jingle, das ist sehr kurz gehalten, das klingt ein bisschen wie jemand, der mit einer Arschbombe ins Wasser springt.
Kannst du mal dieses Ding beschreiben, in das du guckst, um in die Zukunft zu schauen?
Das ist die Chlorkugel, ist doch völlig klar. Das ist ja so eine Wahrsager, haben ja immer so kleine Kugeln, die sie schütteln, wo sie dann reingucken und dann sehen sie die Zukunft vorher. Und die muss ja mit irgendwas gefüllt sein. Und da wir im Schwimmbecken und im Schwimmsport unterwegs sind, ist die in meinem Falle natürlich mit Chlorwasser gefüllt und dann entsprechend die Chlorkugel.
Und manchmal beschreibt André auch noch, was der eine oder andere Schwimmer noch im Wasser sieht in dieser Chlorkugel oder in dem Chlorwasser. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, das beschreibe ich Ihnen nicht. Das ist einfach dem aktuellen Zuhören geschuldet, dass man dann auch mal schmunzeln kann, was André da so im Chlorwasser sieht. Hast du von Woche zu Woche Material oder denkst du auch manchmal, boah, jetzt wird's knapp, was mache ich?
Es gibt Wochen, da ist es schwieriger, etwas zu finden. Also jetzt der Jahresanfang ist immer eine relativ schwierige Periode. Sind dankbar, man kann dann über die Weihnachtsfeiertage Pause machen und dann gibt es eine Rückblickfolge, dann ist der Januar schon fast rum. Und dann ist trotzdem so Februar, März ist schon ein bisschen eine ereignisarme Zeit. Jetzt hatten wir natürlich Glück, dass in den vergangenen Wochen im Februar war noch eine Weltmeisterschaft in Doha. Das war sehr, sehr gut für mich als Berichterstatter und ist ja auch einiges passiert. Ne? Es gibt eine Weltmeisterin im Deutschen Schwimmverband, Angelina Köhler. Es gab einige andere, die viele Medaillen gesammelt haben, also viel positive Schlagzeilen. Nichtsdestotrotz, so ein bisschen vorausschauend gucke ich dann schon und überlege, okay, hier ist eine ereignisärmere Zeit, weil vielleicht alle gerade im Trainingslager sind und sich vorbereiten auf die Wettkämpfe, dass dann mal Interviewgäste vielleicht mehr zur Sprache kommen. Da war ja dann jetzt auch Jan Wolfgarten da und in den nächsten Wochen habe ich noch eine Wissenschaftlerin da gehabt. Das Interview ist schon fertig, was dann veröffentlicht werden wird. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass ich Wochen aktuell produziere und dort auch dann mehr oder weniger darauf angewiesen bin, eine Storyline zu finden und eine Geschichte, ja.
Ich habe mir das von Ralf auf meinem Smartphone einstellen lassen, wie ich dich hören kann, aber sag es doch nochmal bitte für die Hörerinnen und Hörer.
Den Swimcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, also zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Dort kann man den höheren Swimcast wie Swim, S-W-I-M und Cast wie Podcast hinten dran. Es gibt auch eine Webseite www.swimcast.de. Auch dort kann man die aktuelle Folge immer hören, auch im Archiv blättern, unter anderem auch die Interviews nochmal nachhören mit den Gästen, die schon da waren. Wer dort Interesse hat, da nochmal tiefer einzutauchen, das sind die gängigen Wege, ja.
Welche Schwimmleben-Höhepunkte kommen in diesem Jahr noch auf dich zu?
Da kommt einiges dieses Jahr. Also eins hatten wir schon, die Weltmeisterschaften in Doha waren wirklich ein Höhepunkt auch mit zu erleben und dort auch die Gäste mit vor Ort zu haben. Also ich hatte einige Interviewpartner und Medaillengewinner, Sven Schwarz, Lukas Mertens, die sich auch für Olympia dann qualifiziert haben im Zuge dieser Weltmeisterschaften, die dort aus ihrem Wettkampfalltag und aus ihrem Leben berichten. Dann sind es natürlich, wie gerade schon gesagt, das sind die Olympischen Spiele, werde ich aber nur vom Fernsehen aus zugucken. Selber vor Ort sein werde ich bei den deutschen Meisterschaften jetzt Ende April, die gleichzeitig Olympia-Qualifikationen sind in Berlin. Dann sind im Mai die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Das ist eine Woche die Jugendelite, die sich dort in Berlin trifft und ihre deutschen Titel ausschwimmt. Ist nachmittags immer sehr, sehr stimmungsvoll in der Halle, weil viele Familien und Eltern da sind, die richtig Rambazamba und dort Lautstärke machen. Dann geht es weiter im November werden die deutschen Kurzbahnmeisterschaften sein und dann noch ein Mannschaftswettbewerb im Dezember, wo es auch sehr, sehr laut und stimmungsvoll wird. Halt genau das, wofür wir so gerne uns diese Live-Sport-Events angucken.
Mhm. Wirst du auch in einer Schwimmhalle live kommentieren?
Ich werde tatsächlich bei den deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf, jetzt ein bisschen viele deutsche Meisterschaften, aber es sind die ganzen verschiedenen Altersklassen, die da sind, die alle nicht gleichzeitig stattfinden können. Im Schwimmmehrkampf, die sind im Juni, werden die in Braunschweig sein. Da werde ich tatsächlich auch als Sprecher in der Schwimmhalle sein und den Wettkampf als Sprecher begleiten.
Eine schöne Zeit hier mit dir im Studio, André. Deine jugendliche Frische bringt auch etwas Neues. Wahrscheinlich in unsere Radiosendung. Und wir Macher von Radio Ginseng wollen ja auch Leute für etwas begeistern und tun das ja hier auch, um mal irgendetwas anderes zu tun, um uns auszuprobieren. Und ich wünsche dir einfach nur, dass ich dich weiterhin wöchentlich hören kann, dass du gesund bleibst, viele Ideen hast und sich deine persönlichen Wünsche auch erfüllen und sich dein Krafteinsatz auf deinem ganzen Lebensbereich auch wirklich lohnt. Und wir drücken dir die Daumen für alles. Vielen Dank für dein Kommen.
Ich sage vielen Dank für die Einladung und dass ich berichten durfte von meiner Arbeit. Es war sehr, sehr schön, mal auf der anderen Seite vom Mikrofon zu sitzen und von sich selbst zu erzählen. Ich hoffe, das hat Ihnen da draußen genauso gefallen.
Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit verabschieden wir uns aus dem Studio F, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, Ihre Renate Engel.